Lauschlektüre, deine kurze Geschichtenpause. Hallo und herzlich willkommen bei Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. In der letzten Folge haben wir den etwas verpeilten und weltfremden Martin zum Haus seiner verstorbenen Tante Eusebia begleitet. Zum ersten Mal ist Martin nun ganz allein in dem riesigen Anwesen, denn die Haushälterin, Frau Ilse, hat aus irgendeinem Grund das Haus mehr oder weniger fluchtartig verlassen. Es liegt nun also an Martin, sich um alles zu kümmern, was nach dem Tod seiner Tante erledigt werden muss. Nur leider hat er von solchen Dingen nicht die geringste Ahnung. Erschöpft ging Martin zu Bett. Und an dieser Stelle geht es heute weiter. Viel Vergnügen mit Das Vermächtnis, Folge 2. Die Begegnung. Ein Geräusch riss Martin aus dem tiefsten Schlaf. Es klang, als hätte ihn jemand gerufen. Hatte er das geträumt oder war es wirklich geschehen? Martin schlug das Herz bis zum Hals. Er war zwar grundsätzlich kein geselliger Mensch, aber jetzt hier in diesem dunklen, unheimlichen Haus wünschte er sich doch einen anderen Menschen an seiner Seite. Wenn es sein muss, sogar Sabine. Martin kniff die Augen zusammen, konnte aber nichts sehen außer Schwarz. »Hallo?« rief er in die Dunkelheit, wobei seine Stimme merkwürdig hoch durch das Gästezimmer hallte. Er räusperte sich und wiederholte sein Rufen, tiefer und männlicher, wie er fand. Trotzdem blieb alles still. »Natürlich ist niemand da«, murmelte er. Aber irgendwie meldete sein Bauchgefühl Zweifel an. Zitternd griff Martin nach dem Nachtkästchen. Er zog die Schublade auf, die sich mit einem langgezogenen Quietschen öffnete, und tappte mit der Hand darin herum. Eine Packung Taschentücher, ein Lavendelkissen und da die Taschenlampe. Vorsichtig leuchtete Martin im Zimmer herum. Alles war wie immer. Das überzeugte nun auch sein Bauchgefühl, sein Herzschlag normalisierte sich wieder. »Es war nur ein Traum«, seufzte Martin erleichtert. Er schaltete die Taschenlampe aus und legte sich hin. Aber an Schlaf war nicht zu denken. Von der Aufregung musste er dringend auf die Toilette. Grummelnd griff Martin also wieder nach der Taschenlampe und schlüpfte aus dem Bett. Im Schein der Taschenlampe konnte er die unheimlichen Porträtgemälde der längst verstorbenen Vorfahren von Tante Eusebia, die nebeneinander aufgereiht am Gang hingen, nur erahnen. Martin versuchte, seine Angst zu ignorieren und bemühte sich, möglichst männlich zu schleichen, wie auch immer das aussehen sollte. Er richtete die Brust auf, spannte die Arme an und hob den Kopf, sah mit entschlossenem Blick dem Schein der Taschenlampe nach. Tante Eusebia hätte ihren Spaß an diesem Anblick gehabt, dachte er. Ein junger Mann, der auf Zehenspitzen über den Flur tappt, seinen Oberkörper anspannt wie ein Bodybuilder, wodurch sein untrainierter Körper allerdings aussieht wie eine steife Fisole, überzogen von einer Gänsehaut. So wäre ich der tollpatschige, unvermittelbare Loser in einem von Eusebias Liebesromanen geworden. Martin seufzte und erschrak über den lauten Klang seiner Stimme auf dem leeren Flur. Das Haus war ihm schon immer unheimlich gewesen, doch jetzt, ganz allein in dieser Totenstille, fand er es unerträglich. Wie hatte Sabine es genannt? Schlechte Vibes? Er hatte Sabine und ihr esoterisches Getue zwar immer lächerlich gefunden, aber nun fände er den Geruch eines Räucherstäbchens doch irgendwie beruhigend. Sabine war nur ein einziges Mal in diesem Haus gewesen, fiel Martin ein. Gleich am ersten Tag hatte sie einen Raum nach dem anderen geräuchert und einen bösen Streit mit Tante Eusebia ausgelöst, die aufgrund der Rauchschwaden fast die Feuerwehr gerufen hatte. Es gäbe hier Präsenzen, die besänftigt werden müssten, hatte sich Sabine gerechtfertigt. In ihrer Welt schien das ein vernünftiges Argument zu sein, nicht aber im Haus von Tante Eusebia. Martin war hilflos zwischen den beiden Frauen gestanden und hatte weder Sabines Begründung noch die überzogene Reaktion von Tante Eusebia verstanden. Also hatte er sich leise ins Badezimmer verdrückt und sich dort immer noch gefühlt, als wäre er mitten im Streit. Nun kam ihm derselbe Raum kilometerweit entfernt vor. Warum gab es auch nur ein Badezimmer in jedem Stockwerk? Tante Eusebia hätte wirklich mehr Badezimmer in dieses große Haus einbauen lassen können. »Du kannst es dir doch leisten«, hatte Martin oft zu ihr gesagt. »Trotzdem habe ich nur einen Hintern«, war Tante Eusebia unbeirrbar geblieben. Dass Gäste ihren eigenen Hintern mitbringen, hatte sie offenbar nicht in ihrer Logik gestört. Gäste hatten sich an sie und ihr Haus anzupassen und nicht umgekehrt. Und selbst diese verbissene Sturheit seiner Tante hatte Martin immer irgendwie geschätzt und bewundert. Mit einem sanften Lächeln öffnete Martin die Badezimmertür. Wie von Tante Eusebia gewünscht, setzte er sich brav auf die Toilette. Die Taschenlampe legte er auf das Waschbecken. Der Lichtkegel fiel auf die alte, abgeschlagene Badewanne. Eusebias Schwamm lag neben einem gelben Stück Seife am Wannenrand. Als würde sie gleich zurückkommen, dachte Martin. Sein plötzliches Schaudern unterbrach den plätschernden Urinstrahl. Mit einem Mal fühlte er sich beobachtet. Schnell zog er die Hose zu den Knien und griff nach der Taschenlampe. Fahrig durchleuchtete er das ganze Badezimmer. Das Schnörkelmuster auf den Fliesen wirkte im schwankenden Lichtkegel bedrohlich. Martins Nackenhaare stellten sich auf. Er war definitiv nicht allein. Zitternd griff Martin nach dem Klopapier, als es plötzlich neben ihm kicherte. Reflexartig hielt sich Martin die Hände vor seinen Intimbereich. Vorsichtig lugte er nach rechts. Da, hinter dem Wäschekorb, da lauerte doch jemand. Martins Herz klopfte ihm bis zum Hals. So sollte es also mit ihm zu Ende gehen. Auf dem Klo, mit heruntergelassenen Hosen. So hatte sich Martin sein Ende nicht vorgestellt. Als vollkommen verarmter, unveröffentlichter Schriftsteller durch eine Handvoll Tabletten in seiner heruntergekommenen Bude oder als super erfolgreicher Schriftsteller, zugekokst in den Armen einer jungen, schönen Frau, diese Vorstellungen erschienen ihm eher realistisch als durch die Hand eines Psychos, der ihm am Klo im Haus seiner kürzlich verstorbenen Tante auflauerte. Martin kamen die Tränen und er war erst auf Seite 38 seines Romans. Da, es kicherte schon wieder. Martin begann zu schluchzen. Er riss die Hände von seinem Intimbereich und bedeckte sein Gesicht. Sollte der Mörder lieber sein Gemächt sehen als seine jämmerlichen Tränen? Er schluchzte immer hemmungsloser. Sein Leben lief an ihm vorbei, aber es war kein Film, der ihm gefiel. Einfach sterbenslangweilig. Tatsächlich war das Aufregendste in seinem Leben dieser gewaltvolle Tod. Und den könnte er nicht einmal mehr schriftstellerisch verarbeiten. Was für eine Verschwendung der Dramatik. Martin konnte sich nicht mehr halten. Es beutelte ihn auf der Toilette hin und her. So sehr erschütterte ihn sein eigenes Leid. Und gleich würde es vorbei sein. Gleich. Wer weiß. Durch einen Messerstich, durch einen Schuss. Vielleicht sogar durch eine Schnur um seinen Hals. Martin heulte wie ein Wolf. Das war wirklich zu viel Tragik. Und er hatte noch nicht einmal Tante Eusebia beerdigt. Martin schluchzte inbrünstig. Rotz floss auf seinen Oberschenkel. Er wischte sich mit der Hand über die Nase. Dabei fiel sein Blick auf die Figur, die vor ihm stand. Martins Unterkiefer klappte nach unten. Diese Figur war durch und durch hellblau. Vor lauter Schreck vergaß Martin zu schluchzen und nahm vorsichtig die linke Hand von seinem Gesicht. Da stand tatsächlich eine hellblau leuchtende Figur vor ihm. Eine junge Frau, vielleicht Mitte 20. Schnell bedeckte er wieder seine Intimzone. Gab es hier in der Nähe etwa ein Atomkraftwerk? Hatte es in der Nacht einen Unfall gegeben? Leuchtete er selbst etwa auch hellblau? Schnell warf er einen Blick auf seine Oberschenkel, aber die waren rosafleischig mit vielen blonden Haaren, wie immer. Entsetzt wandte Martin wieder seinen Blick auf die hellblaue Frau. »Fürchte dich nicht«, sagte sie. »Scheiße«, dachte Martin, »das habe ich doch schon mal wo gehört. In der Bibel? War das nicht Jesus mit dem Nichtfürchten? Oder Gott? Verdammt, in jedem Fall bin ich als Atheist jetzt geliefert. Ich glaube, schrie Martin verzweifelt. Sicher ist sicher. Die Frau sah ihn verwirrt an. Und wenn sie Satan war? Vielleicht waren die ganzen Teufelsgeschichten doch wahr, nur das mit der roten Farbe war gelogen. Vielleicht war der Teufel in Wahrheit eine blaue Frau. Nicht, beendete Martin also seine vorige Aussage. Die Frau sah immer noch verwirrt aus. Allmählich fühlte sich Martin von der Situation überfordert. »Du glaubst nicht, dass du dich nicht fürchtest?« fragte die Gestalt. »Ich nicht, nicht was?« stammelte Martin. »Weil ich doch sagte, fürchte dich nicht. Und du meintest darauf, ich glaube, nicht.« Ja, das war unpräzise, das musste Martin zugeben. Aber zumindest schien die Figur weder Gott noch der Teufel zu sein, was ihn schon mal ein wenig beruhigte. Und sterbenskrank konnte sie auch nicht sein, zumindest röchelte sie nicht. Aber röchelte man bei einer Strahlenvergiftung? Martin wünschte, er hätte doch den Rat seines Vaters befolgt und Medizin studiert, dann müsste er sich jetzt nicht mit solchen Fragen quälen. »Wer bist du?«, fragte Martin und hoffte, die Antwort würde etwas Klarheit in die Situation bringen. »Clara di Montefiore«, sagte die Gestalt. Der Name brachte keine Klarheit in die Situation und klang irgendwie auch nicht wie ein üblicher Name in diesem oberösterreichischen Dorf. Martin nahm all seinen Mut zusammen. »Ist das auch die Wahrheit?«, fragte er und streckte seinen Zeigefinger nach ihr aus. Die Geste sollte einschüchternd auf die Frau wirken und die Wahrheit aus ihr herausholen. Aber Martin saß immer noch am Klo, da wirkte sein Gehabe eher lächerlich. Das fand offenbar auch die hellblaue Frau und kicherte. Martin wies sie an, sich umzudrehen und zog die Hosen hoch. Schnell die Spülung betätigt und etwas Raumspray versprüht. Im Duft nach künstlichen Tannennadeln würde die Erinnerung an diese unglückliche Kennenlernsituation rasch verfliegen, hoffte Martin. Nach einem tiefen Durchatmen, gefolgt von einem Hustenanfall, verursacht durch den die Schleimhäute reizenden Tannennadelgeruch, schlug er der blauen Dame, die sich Clara nannte, schließlich vor, die Unterhaltung bei einer Tasse Tee fortzuführen. Ein paar Minuten später saßen die beiden beim Küchentisch und warteten auf das Pfeifen des Teekessels. Ein peinliches Schweigen lag in der Luft. Martin konnte nicht aufhören, die hellblaue Frau anzustarren, und der hellblauen Frau war dies sichtlich unangenehm. Darauf wollte Martin, der sonst ein außerordentlicher Gentleman war, aber keine Rücksicht nehmen. Immerhin leuchtete Clara hellblau, da musste ein bisschen Starren in Ordnung sein. Martin fragte sich, ob sie an ihrem Körper Kabel versteckt hätte. Irgendwie musste dieser Leuchteffekt ja zustande kommen. Als Martin zum pfeifenden Teekessel ging, überprüfte er mit einem intensiven Blick, ob unter dem bodenlangen Kleid der blauen Frau ein paar Kabel hervorlugten. Martin kniff angestrengt die Augen zusammen. Aber er war kein geübter Detektiv. Und so kam es, wie es kommen musste. Er goss das kochend heiße Wasser über seine Hand. Clara stürzte zu Martin, der schreiend die verletzte Hand von sich streckte und hielt ihre Hand ganz dicht über seine. »Sie ist angenehm kühl«, staunte Martin. Er hatte nicht viel Ahnung von Biologie, fand es aber doch ziemlich ungewöhnlich, dass eine menschliche Hand eine solche Kälte ausstrahlte, und griff reflexartig nach ihr. Doch seine Hand ging durch die hellblaue einfach hindurch, und das widersprach wirklich allem, was Martin je über den menschlichen Körper gehört hatte. »Scheiße«, sagte er noch, dann fiel er besinnungslos auf den Küchenboden. Martin wachte mit ziemlichen Kopfschmerzen wieder auf. Er hoffte, alles wäre nur ein Traum gewesen, doch als er die Augen aufschlug, blickte er in ein hellblau leuchtendes Gesicht. So weit lief es schon mal nicht wie gehofft. Warum lag er eigentlich da? Martin rieb sich den Kopf. So furchterregend sah die hellblaue Frau nicht aus. Eigentlich war sie sogar recht hübsch, wenn sie nur nicht so leuchten würde. Allerdings schien sich Clara gut um ihn zu kümmern. Liebevoll strich sie in diesem Moment über seine Hand. Da fiel es Martin wieder ein. Die Frau leuchtete nicht nur, sie hatte keinen festen Körper. Sie war ein Geist. Martin sprang auf und stieß dabei mit dem Kopf an die Tischplatte. Es schleuderte ihn zurück auf den Fliesenboden. Clara sah mit offenem Mund zu, wie Martin wie ein Pingpongball zwischen Tischplatte und Boden hin und her knallte. Ein Schmerzensschrei entfuhr Martin. Das würde eine böse Beule werden. »Warte, ich gebe etwas Kaltes drauf«, rief die hellblaue Frau und lief zum Waschbecken. Sie langte nach dem Geschirrtuch. Doch ihre Finger griffen hindurch. »Hervorragend«, dachte Martin. »Meine körperlose Krankenschwester kann mir nicht einmal ein kaltes Tuch reichen.« Er sah ihr ein paar Augenblicke dabei zu, wie sie verzweifelt versuchte, doch noch das Geschirrtuch in die Finger zu kriegen. »Sie sieht wirklich nicht aus, als müsste man sich vor ihr fürchten. Andererseits ist sie ein Geist, und vor einem Geist muss man sich einfach fürchten«, dachte Martin. Gleichzeitig ist es natürlich auch von wissenschaftlicher Seite hochinteressant, dass hier tatsächlich ein echtes Gespenst ist. In diesem Moment wünschte sich Martin statt des nahezu antiken Nokia 3310 doch so ein modernes Smartphone zu besitzen, mit dem er diesen Moment für die Wissenschaft festhalten könnte. »Bleib realistisch«, ermahnte Martin sich selbst. »Sehr wahrscheinlich ist das alles eine bloße Einbildung von meinem überlasteten Gehirn. Eine Stressreaktion auf den Tod von Tante Eusebia.« »Ich kann das Geschirrtuch nicht nehmen«, rief die blaue Frau verärgert. Ihre Stimme hallte sehr real durch die Küche. »Natürlich nicht, du bist ein Geist«, murmelte Martin. »Du hast ja eine lebhafte Fantasie. Ich bin doch kein Geist. Wer glaubt denn an Gespenster?« Martin war verwirrt. Was bist du sonst? Fragte er vorsichtig. Die Heldin aus Eusebia Veronis letztem Roman, den sie leider nicht mehr beenden konnte, sagte Clara mit einer Selbstverständlichkeit, als hätte sie Martin soeben erklärt, dass auf Montag Dienstag folgt. Martin seufzte. Das wurde alles immer verrückter. Aber das Verrückteste war, dass vor ihm eine körperlose, hellblau leuchtende Frau namens Clara di Montefiori stand, die behauptete, eine unvollendete Romanfigur zu sein und die ihrerseits ihn für verrückt hielt, weil er dachte, sie wäre ein Gespenst. Martin musste sich setzen. Ihm brummte der Schädel. »Du bist doch auch Schriftsteller.« »Ich? Nein.« »Aber ich habe doch dein schwarzes Notizbuch gesehen. Genau so eines hatte auch Eusebia. Du musst mir helfen.« Martin bekam einen fragenden Gesichtsausdruck. »Du musst den Roman fertig schreiben, damit ich wieder in der Geschichte verschwinden kann«, erklärte die hellblaue Frau und sah Martin erwartungsvoll an. Martin rieb sich den Kopf. Erstaunlicherweise fand er ihre Erklärung absolut logisch. Er richtete sich kerzengerade auf. »Ja, er musste Eusebias Roman beenden.« Da gab es nur ein Problem. »Ich habe seit 4 Jahren eine Schreibblockade«, sagte Martin. Das war die 24. Folge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. Die 3. Folge von Das Vermächtnis erscheint am 18. Mai. Bis dahin eine lauschige Zeit. Deine Tina von Lauschlektüre.